vielleicht mal aus dem 11. Kapitel. Das Kapitel, in dem Krishna Arjuna seine universale Form gezeigt hat. Wir können uns erinnern, dass Krishna und Arjuna, die waren auf diesem Streitwagen auf dem Schlachtfeld von Kurukshetra, und an einem Punkt bittet Arjuna Krishna ihm, seine alldurchdringende universale Form zu zeigen. Und das ist ein sehr, sehr ergreifende Verse, die Arjuna da spricht. Wir wollen mal so in diese Gemütsstimmung uns versetzen. Arjuna uvacha pashyami devamstava deva dehe savamstata bhuta vishesha sanghat brahmanamisham kamalasanastham vishinscha sarvam urugamscha divyam. Divyam. Arjuna sprach: Mein lieber Shri Krishna, ich sehe in deinem Körper alle Halbgötter und eine Vielfalt anderer Lebewesen versammelt. Ich sehe Brahma auf der Lotusblume sitzen und ich erblicke Shiva sowie alle Weisen und die göttlichen Schlangen. Erläuterung: Arjuna sieht alles im Universum. Folglich sieht er auch Brahma, der das erste Geschöpf im Universum ist, und die göttliche Schlange, auf der Garuda Kashai Vishnu in den unteren Regionen des Universums liegt. Dieses Schlangenbett wird Vasuki genannt. Es gibt auch noch andere Schlangen, die den Namen Vasuki tragen. Arjunas Sicht reicht von Garuda Kashai Vishnu bis hinauf in den höchsten Bereich des Universums, wo Brahma, das erste Geschöpf des Universums, auf seinem Lotusblumenplaneten residiert. Dies bedeutet, dass Arjuna, der auf seinem Streitwagen saß, ohne sich von der Stelle zu bewegen, vom Anfang bis zum Ende alles sehen konnte. Dies war durch die Gnade des höchsten Herrn Krishna möglich. O Herr des Universums, o universale Form, so spricht Arjuna weiter, ich sehe in deinem Körper viele, viele Arme, Bäuche, Münder und Augen, die überall und ohne Grenzen verbreitet sind. Ich sehe in dir kein Ende, keine Mitte und keinen Anfang. Krishna ist die höchste Persönlichkeit Gottes und ist unbegrenzt. Deshalb konnte durch ihn alles gesehen werden. Kiritinam gadinam chakrinam cha tejo rashim sarvato diptimantam pashyamitvam durni riksham samantat diptanalarka jutin aprameyam. Aufgrund deiner blendenden Ausstrahlung, die sich in alle Richtungen ausbreitet, wie das Lodern eines Feuers oder die unermesslichen Strahlen der Sonne, fällt es mir sehr schwer, deine Form zu betrachten. Und doch sehe ich überall diese gleitende Form, die mit verschiedensten Kronen, Keulen und Feuerrädern geschmückt ist. Du bist das höchste ursprüngliche Ziel. Du bist der letztliche Ruheort des gesamten Universums. Du bist unerschöpflich und du bist der Älteste. Du bist der Erhalter der ewigen Religion, die Persönlichkeit Gottes. Das ist meine Meinung. Du hast keinen Anfang, keine Mitte und kein Ende. Deine Herrlichkeit ist unbegrenzt. Du hast zahllose Arme und die Sonne und der Mond sind deine Augen. Ich sehe dich mit lodendem Feuer, das aus deinem Mund kommt. Durch deine Ausstrahlung erhitzt du das gesamte Universum. Erläuterung: Dem Ausmaß der sechs Füllen der höchsten Persönlichkeit Gottes sind keine Grenzen gesetzt. Hier und an vielen anderen Stellen findet man Wiederholungen. Aber den Schriften gemäß ist die Wiederholung, die Herrlichkeit Krishnas, der Herrlichkeit Krishnas, keine literarische Schwäche. Es heißt, dass bei Verwirrung, Erstaunen oder großer Ekstase Aussagen immer wieder wiederholt werden. Das ist kein Fehler. Om Adhyana Timirandasya Janamjana Shashya Shakshun Militamena Tasmai Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Mano Vishtam Stavitamena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamini Tinamine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharane Nirvishesha Sunyavadi Pasyata Deshatare Vamshakal Padavyasa Vipasya Vivalesha Adidam Padavya Vaishnadeva Namo Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So hier hören wir die Beschreibungen Arjunas auf diesem Streitwagen. Er sieht die universale Form und durch seine Beschreibung erfahren wir, was er sieht. Das ist manchmal eine interessante Technik in der Literatur. Man lässt jemanden sprechen, was er sieht, und dadurch nimmt man Anteil und kann alles auch sehen. Das wird auch oft in Romanen benutzt, dass Leute erzählen, was sie erlebt haben, und dadurch kann man Anteil nehmen. Und das Ganze kriegt eine interessante Note. Genauso Sanjaya beschreibt nicht, was Arjuna sieht, sondern Sanjaya lässt Arjuna einfach sprechen und ihm beschreiben, was er auf diesem Schlachtfeld von Kurukshetra alles zu Gesicht bekommt. So wie Srila Prabhupada sehr schön in dieser Erläuterung bemerkt oder erklärt, ist, dass es scheinbar Wiederholungen gibt in Schriften wie der Bhagavad Gita. Da hören wir sehr oft darüber, wir hören zum Beispiel oft den Ausdruck, O höchste Persönlichkeit Gottes, von dir geht alles aus, von dir geht alles wieder ein. Und solche Beschreibungen, die finden wir an öfteren Stellen. Oder wenn jemand dich erreicht hat, kehrt er nie wieder in diese materielle Welt zurück. Das wird auch öfters in der Bhagavad Gita in mehreren Versen wiederholt. So, Srila Prabhupada beschreibt hier, dass man nicht denken sollte, dass das eine literarische Schwäche ist. Da wiederholt sich jemand immer. So, wenn wir das in der normalen Literatur machen, dann wird das als Schwäche betrachtet. Zum Beispiel haben wir gestern einen Bericht in unsere Internetseite veröffentlicht. Da ging es um die Eröffnung einer Kokosnusspraxis in unserer Nähe. So, wir haben uns gewundert, Kokosnusspraxis, wir wurden da eingeladen, wir sollten Bhajans singen und etwas über das Krishna-Bewusstsein erklären. Und das waren Freunde von uns, die das Krishna-Bewusstsein seit ungefähr einem Jahr jetzt immer ernsthafter praktizieren. Und die auch, derjenige, das ist eine Familie, der hat auch mal Bücher auf der Straße bekommen, kommt ursprünglich aus der, ihr kennt sicherlich diesen Maharishi-Guru, und hat da lange gewirkt und hat so Yoga-Unterricht gemacht. Aber dann hat er gemerkt, dass er kein tieferes philosophisches Verständnis hat aus den vedischen Schriften und ist dann irgendwie auf Srila Prabhupadas Büchern gestoßen. Und jetzt haben wir eine Heilpraktikerpraxis eröffnet in der Nähe von Bremen, und was ganz klasse ist, die haben dann richtig Presse eingeladen bei der Eröffnung, und das halbe Städtchen war praktisch anwesend. Und er hat dann erklärt, das ist wirklich hier keine normale Heilpraktikerpraxis, wie man das so kennt. Es wird auch schwerpunktmäßig Ayurveda und Massage und Homöopathie und solche Dinge werden hier angeboten. Aber wir wollen hier nicht nur den Körper heilen, sondern wir wollen auch die spirituelle Seele in Kontakt mit dem höchsten Lebewesen bringen. Das hat er ganz, wie nennt man das, bold, also kühn hat er das ausgesprochen und hat uns dann vorgestellt, hier sind die Mönche aus der Bhakti-Yoga-Tradition und die werden jetzt Dachans vortragen, das ist Hingabe zu Gott. Das sind Lieder zur Hingabe zu Gott, für die Hingabe zu Gott. So, um auf das Thema zurückzukommen, wir haben in einem Artikel geschrieben und dann benutzt man immer so Wörter Kokosnuss. Und dann kommt der nächste Satz und dann will man nicht dasselbe Wort wieder benutzen. Dann sagt man Frucht, die Frucht. Und dann am nächsten Satz, dann sagt man die Schale. Und im vierten Satz kann man dann auch wieder Kokosnuss sagen. Aber dann ständig Kokosnuss, Kokosnuss, Kokosnuss. So, das ist dann eine literarische Schwäche, da wiederholt sich jemand, man merkt, er hat keinen großen Wortschatz, es ist nicht so, hat nicht so ein hohes Niveau. Sondern weil da von der höchsten Persönlichkeit Gottes die Rede ist und die Beschreibung sich scheinbar wiederholen, dann hat das mit einer solchen Schwäche nicht zu tun, sondern es ist, diese Wiederholung ist die Herrlichkeit der höchsten Persönlichkeit Gottes. Die Herrlichkeit der höchsten Persönlichkeit Gottes ist so unbegrenzt, so unfassbar groß, dass man sie nicht oft genug wiederholen kann. Es wird kein Punkt kommen, kein Moment kommen in dem Leben eines preisenden Gottgeweihten, wo er das Gefühl hat, oh ja, jetzt habe ich es geschafft. Heute, weißt du was? Heute um 14:53 Uhr, da habe ich es geschafft. Da habe ich die komplette Herrlichkeit des Herrn beschrieben. Da habe ich meinen letzten Maha-Mantra gechantet und merke jetzt, es ist erfüllt. Ich habe den höchsten Herrn in seinem vollen Ausmaß gepriesen. So, dieser Punkt wird in dem Leben, in dem Dasein eines Gottgeweihten niemals kommen, es sei denn, er ist völlig in Illusion. Er ist irgendwie auf Abwege gekommen, sondern es wird sogar beschrieben von dieser Schlange, dieses Schlangenbett, auf dem Garbhodakshaya Vishnu liegt, auf der das Universum, das wird wie ein großer hohler Ball beschrieben in den vedischen Schriften. Und zur Hälfte ist dieser hohle Ball mit Wasser gefüllt. Und dieses Wasser nennt sich Garbhodaka-Ozean. Es ist auf dem... Wir haben... Wir blenden hier einen kleinen versteckten Werbeblock ein. Wir sind nämlich Herausgeber eines spirituellen Kulturmagazines, Gourmet Times genannt, das wir alle Monate herausbringen. Und in der aktuellen Ausgabe sieht man das sehr grafisch veranschaulicht. Das ist das materielle Universum, in dem wir uns gerade befinden. Hier ist der Planet Erde, einer von Tausenden von Planeten. Ich sehe hier Marburg und die Elisabethkirche. Also da können wir uns ungefähr sehen. Und diese Kugel wird zur Hälfte mit Wasser gefüllt, welches aus den Poren einer Vishnu-Erweiterung hinausfließt, wie Schweiß, transzendentaler Schweiß. So viel, dass sich derjenige, der aus dem dieser Schweiß hervorgeht, auf das Wasser legen kann, auf den Schweiß, auf das Wasser. Ist aber kein unangenehmer Schweiß. Ich muss gestehen, als ich hier meinen ersten Schritt in dieses Yoga-Studio hineingetan habe, es riecht etwas, aber nur ganz wenig nach Schweiß. Aber wenn wir jetzt die Fenster, dann hat sich hier Sachi Kumar, glaube ich, oder du hast ein Räucherstäbchen dann dem höchsten Herrn dargebracht.
einer von euch. Und dann ging das weg. So der Schweiß eines Menschen, der riecht unangenehm. Aber der Schweiß der höchsten Persönlichkeit Gottes, der ist rein, der ist klar wie Nektar, wird nie, also hat nie eine unangenehme Erscheinung. So auf diesem Ozean legt sich nun Garbhodakshaya Vishnu nieder, auf einem Schlangenbett, das nennt sich Sankarshan oder Ananta Shesha, und das ist auch eine Erweiterung Gottes. Das können wir ein andermal erklären, wie das passiert ist. Auf jeden Fall, diese Schlange hat nicht nur einen Kopf, sondern es wird gesagt, tausende von Köpfen. Deshalb wird diese Schlange auch Ananta Shesha genannt. Ananta heißt unbegrenzt. Wir haben ja auch einen Ananda, keinen Ananta. Also Ananta heißt unbegrenzt und Shesha heißt so viel wie Schlange, die unbegrenzte Schlange mit unbegrenzt vielen Köpfen. Und diese Köpfe haben auch Münder. Mit diesen Mündern besingt diese Ananta Shesha Schlange ständig die Herrlichkeiten der höchsten Persönlichkeit Gottes. Also wir können uns das so vorstellen, wenn wir morgens unsere Mahamantras chanten, dann hören wir uns, aber angenommen, wir hätten tausende von Köpfen, würden das machen. Das würde ungefähr dem von Ananta Shesha entsprechen. So, es wird gesagt, dass diese Schlange schon seit unvordenklichen Zeiten, seit Ewigkeiten damit beschäftigt ist, über die Herrlichkeiten der höchsten Persönlichkeit Gottes zu sprechen, zu chanten, zu preisen, alles zu beschreiben und so weiter. Und es wird gesagt, dass diese Schlange immer noch zu keinem Ende gekommen ist. So, das ist, was hier beschrieben wird in der Bhagavad Gita. Dieser interessante Punkt, den Srila Prabhupada macht über die Wiederholung. So, wenn wir Srila Prabhupadas Bücher lesen, dann sollten wir nicht denken, oh, das habe ich schon mal gelesen. Das hat Srila Prabhupada schon auf Seite 22 gesagt. Jetzt sagt er das wieder auf Seite 44. So, sondern es ist die Ekstase eines Geweihten, der versteht, die Herrlichkeiten des höchsten Herrn sind unendlich. An dieser Stelle möchte ich das Wort überreichen an Shri Padma Prabhu, weil wir sind 4 Stunden hierher gefahren. Das kann nicht sein, dass ich hier nur spreche, sondern ich möchte, dass ich würde mich freuen. Du hast dann nicht alles schon gesagt
über die höchste Persönlichkeit Gottes. Ich will euch noch eine kleine Anekdote erzählen, auf die Hinreise nach Marburg erzählen. So, wir legten einen Tape ein, um uns spirituell inspirieren zu lassen. Als es so dieser kleine MP3-Finger, da habe ich so einige Vatschans drauf und Klassen von Bhakti Bhushana Swami, Sakshinanda Maharaj und auch von Bhakti Vaibhava Swami. Und wie der Zufall so spielte, kam Bhakti Vaibhava Swami gerade da. Drückte einfach so spontan auf diese Tastaturen. Und Bhakti Vaibhava Swami ist ein deutscher Devotee, der spirituelle Meister ist, also der sein Gast genommen hat 1984. Und seitdem er jetzt wo predigt er? In Russland, in der Mongolei, nicht? Also bei Genghis Khan. So, da kommt das Wort ja Dalai Lama, von den Mongolen kommt das Wort Dalai Lama. So, und er hat ein Bhajan, der geht ungefähr 3-4 Stunden, hat er ein Bhajan angesungen und hat die höchste Persönlichkeit Gottes verherrlicht und glorifiziert, was diese Srimad Bhagavad Gita nur macht. Wir hören nichts anderes, eigentlich das, was wir jeden Tag singen und chanten, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Das ist spirituelle Klangschwingung und umso länger Maharaj das gesungen hat, dieses Stück, umso ekstatischer wurden wir und haben das nachgesungen. Das heißt, wir haben von Nienburg bis hierher zu euch nach Marburg nur Hare Krishna Mahamantra gestellt. Es wurde immer gehaltvoller, es wurde immer spiritueller, die Sonne wurde immer strahlender, die Landschaft hier wurde immer schöner. Also wir wurden uns richtig bewusst über Krishna, über seine universale Form, wie Paran eben auch erklärt hat, jetzt mehrere Ursachen, hier die Mahavishnu-Form. So, die Zeit daran, sie war zeitlos, diese Zenden von Hare Krishna Mahamantra. Es gab keine Zeit mehr, es gab kein Alter mehr. Es gab keine materiellen Gedanken mehr. Wir waren total befreit, wir hatten Moksha erreicht, totale Befreiung von materiellem Bewusstsein. Und haben uns dann auf die transzendentale Ebene mit, wir haben einen jungen Devoti mitgenommen aus Hannover, sehr meisten Devoti Bhakta Christian, er ist ein Computerfachmann, und kennt das Krishna-Bewusstsein seit einem Jahr oder so. Warst auch schon mal in Australien bei das war, und er schändet auch 3-4 Stunden mit, obwohl er so viel in der materiellen Welt verstrickt ist und arbeiten muss, um Geld zu verdienen und sitzt den ganzen Tag vor dem Computer. Aber auf einmal war Dr. Christian so in Ekstase, hat nur noch den Heiligen Namen gehört, nur noch den Heiligen Namen geschändet. Und das erinnert mich an 1972, also wie dass dieser Name einfach nicht materiell ist, sondern dass er voller Ewigkeit ist, voller Glückseligkeit und voller Wissen. Sachit Ananda Vigraha, sagen wir. Und ich fing an, diesen Heiligen Namen zu schänden, da hatte ich mal das erste Mal die Platte, ich weiß nicht, ihr kennt 1920, Bangladesch, Bangladesch, und da war der Mahamantra drauf, der Hare Krishna Mahamantra. Und seitdem ich diesen Namen einmal gehört habe, so, ihr seid jetzt auch das erste Mal hier, einmal gehört habe, der Name, der ging mir nicht mehr aus dem Sinn. Der hat mich verfolgt ein Leben lang. Bis ich dann irgendwann mal den ganzen Schritt gemacht habe und dachte, okay, jetzt habe ich verstanden. Der Heilige Name ist die grundlose Barmherzigkeit von Chaitanya Mahaprabhu, der gekommen ist, um uns aus dem Kali-Yoga herauszuholen, aus der Unwissenheit und zurück nach Hause, nach Indien führen möchte, zurück nach Kalkutta, zurück zu den Devis, zu Radhamada Bhavan, zu Jagannath Puri, ne? Jagannath Sri Baladev Sukadevi. Ne? Also darin führt uns Lord Chaitanya wieder zurück. Ne? So, wir kommen nach Deutschland, wir machen eine Ausbildung, wir lassen uns schulen, ne? Wir machen eine materielle Erfahrung und gehen dann wieder zurück nach Indien. Ne? Und verbinden das beide miteinander. Aber wir werden nie Krishna vergessen. Ob wir in einer Familie leben, ein kleines Kind sind, ob wir einen Beruf ausführen. Ob wir verantwortlich sind irgendwo im Tempel oder ob wir privat irgendwo sind. Krishna ist immer gegenwärtig, er ist immer da. So, wir müssen nicht in ein Kloster leben, um Krishna bewusst zu werden. Wenn wir ihn einmal gehört haben, den Heiligen Namen, dann ist er so präsent, er geht uns nie wieder aus dem Sinn. So, in guten wie in schlechten Zeiten. Und das ist das, was du vorhin in deiner Kasse beschrieben hast. So, mir würde ich es wünschen. Srimad Bhagavatam Ki Jai, Srimad Bhagavatita Ki Jai, Gode Premanandi Hariyo. Wenn ihr noch Fragen habt.
Also, du hast sehr schön gesagt, wie er zu viel gechantet und es ist schöner geworden.
Ja.
So, das hat mich sehr inspiriert, dass eigentlich alles Krishnas Energie ist und eigentlich auch schön ist. Aber wenn man gerade jung ist und noch nicht so ein tiefes Verständnis hat, dann versuchen sie dort einzureden oder zu betrachten, die Welt ist eigentlich nicht schön, wenn keine Anachtung zu bekommen, höchstens zu mir ist mir ein Altwort des Leid. Aber das hat mich jetzt sehr inspiriert, dass das so eine positive Alternative kann man sagen. Also wie kann man das vereinen, wie kann ich mir erst zu entwickeln, aber trotzdem nicht das schön für mich zu sehen, weil das ein Widerspruch ist. Ne? Wie kann ich das verstehen?
Kurz nochmal die Frage, das ist nicht ganz
schlecht. Vielleicht kannst du es kurz formulieren.
Also normalerweise hören wir ja oft, dass man keine Anhaftung an die materielle Welt entwickeln sollte. Und diese ganze Schönheit, die wir sehen, als eine Art Illusion einordnen. Und du hast es aber jetzt so schön von einer anderen Perspektive beschrieben, dass du praktisch in der Herrlichkeit der Natur dass die Hand Gottes gesehen hat. Ja. Und wie kann man das da jetzt am besten vereinbaren?
Ja, so die Nayavadis, auch die Buddhisten sagen, ja, das ist alles eine Illusion, was wir hier als Scheinwelt vor uns sehen. Illusionen sind sehr gestaltet, wie wir sagen, in einer Bewusstsein, weil diese Schönheit zeitweilig ist und vergeht. Aber der Hare Krishna Mahamantra in Verbindung mit dieser zweiteiligen Natur, die ein Spiegelbild ist der spirituellen Welt, ist real. Und wenn man den heiligen Namen schildert in Verbindung mit der höchsten Persönlichkeit Gottes bringt, dann sind wir eigentlich jetzt schon in diesem Leben, wenn wir auf der transzendentalen Ebene sind oder das mal sein dürfen. Ich will nicht sagen, dass ich jetzt 24 Stunden auf der transzendentalen Ebene bin. Dazu ist die Materie einfach zu stark. Sie lenkt einen auch immer wieder vom Krishna-Bewusstsein ab oder bringt einen weg. Das merken wir auch beim Schänden, den Hare Krishna Mahamantra Schänden. Das mag eine Stunde gut gehen und dann fängt er an, der Geist fängt dann an, in der Vergangenheit irgendwo rumzuwühlen. Du schändest bei Hare Krishna, aber du bist nicht wirklich beim Heiligen Namen. Sondern du bist irgendwo bei deiner Familie im Schaufenster oder willst du König sein oder ein großer Geweihter oder ein guter Brahmane, ein Gelehrter, ein schöner Sänger, ein schöner Bhajan-Sänger. Der Geist fängt an zu träumen. Er schöpft aus der Vergangenheit. Das sind Samskara-Solitis, die wir aus Lebenserfahrungen schöpfen, die wir aufgrund von Sinnesbeziehungen genossen haben. Also diese weiteren Lebenserfahrungen haben wir verwirklicht aufgrund von Sinnenbefriedigung. Und wenn die sich mischen mit dem Schänden des Heiligen Namens, dann verliert sich die Transzendenz und die Schönheit. So, dann kommen wir wieder in unser Tätigkeitsfeld rein, in unser Guna und unser Karma. Sind wir aber, und das passiert, und so länger man Krishna bewusst wird und so mehr man chantet, den Heiligen Namen hört und in Verbindung kommt mit Gottgeweihten und mit den Bhagavatam, Srimad Bhagavad Gita, und so länger man das macht, umso schneller ist man in der Lage, den Geist wieder zurückzuholen. Nämlich auf die Lotusfüße des höchsten Herrn. Und dann ist es nur noch transzendental. Da hast du nur noch Freude im Herzen. Und automatisch verändert sich dein ganzes soziales Umfeld um dich herum. Es wird Krishna bewusst. Wenn du Krishna bewusst bist, oder du lernst Krishna zu verstehen im Herzen, dann auf einmal wird das ganze Umfeld, die Gebäude, die Häuser, die Bäume, die schönen Seen, die Flüsse, die wir hier gesehen haben. So, zumindest wandeln sie sich um in die himmlischen Planeten. Weil es wird alles sehr, sehr schön und sehr transzendental. Und alles wird voller, die Umstände werden sehr glückverheißend. Die Sonne fängt an zu scheinen. Die Seen, die verfärben sich auf einmal, werden grün, werden bläulich. Auf einmal siehst du Schwäne, siehst du schöne Kraniche fliegen. Nicht, wie du vorhin gesehen hast, schöne bunte Blumen im Oktober. So, die Bäume fangen langsam an, sich zu verfärben und zu verändern. So, das ist die spirituelle Welt. So, aber du kannst es nur im Herzen offenbart empfangen, wenn du im Krishna-Bewusstsein angetaucht bist. Das heißt, den Heiligen Namen hörst, wie wir in 3-4 Stunden gehört haben, intensiv gehört haben. Wir haben früher in den 80er, 90er Jahren, wenn wir von Flensburg, ich wohnte damals in so einem kleinen Landtempel, so einem Bauerntempel, nicht nur geschändet, da haben wir auch hart gearbeitet. Haben den Acker geflügt. Kartoffeln geerntet und so eine Sache. Als ich noch ein bisschen jünger war. Und wir hatten die Feste, die wir hatten, und die Mönche sich alle getroffen haben, das war entweder in Zürich, in der Schweiz, oder es war in Passau, auf der Farm. Und als wir dann losgelegt, wir hatten so ein altes Auto, nicht so moderne Wagen wie heute. So, die brauchen schon ihre 8 bis 10 Stunden, um dann an das Ziel zu kommen. Ne? Und dann sind wir losgefahren, der Mahashirat, ich weiß nicht, ob ihr einen kennt, Mahashirat war ein sehr nicer Devote, der konnte sehr schön, er war auch so ein Künstler, der konnte immer sehr schön auf dem Harmonium Hare Krishna singen. Und wir fingen dann in Flensburg an, Hare Krishna Mahamantra zu singen, und Mahashirat war so, immer so, konnte so tief eintauchen in den heiligen Namen, dass ihm das überhaupt nichts ausmachte, 8 bis 10 Stunden in Hare Krishna Mahamantra. Und ich war damals ein bisschen nicht so erfahren. Ich sagte, man hört ja endlich auf. Also irgendwann mal, wenn die Zunge dick, schwellt die richtig an. So, und wenn man noch nicht so fortgeschritten ist und noch nicht so den Geschmack erfahren hat, ne, den Hare Krishna Mahamantra zu schenken, dann kann es erstmal Gift sein. Aber wenn man es immer wieder macht und immer wieder übt und trainiert, nachher ist Krishna so präsent, so gegenwärtig, du kannst gar nicht mehr ohne ihn. Du stehst mit ihm auf, automatisch, du brauchst keinen Sadhana Bhakti mehr auszuführen. Krishna weckt dich mit der Glocke im Herzen. Was schillert, was steht jetzt auf? Vielleicht, wir müssen Samsara singen. Das kommt alles auf der Ebene von Spontanität, wir sagen da, so auf der Ebene von Raganuga, macht er sich nicht immer, ich bin jetzt nicht so voll, aber ab und zu macht er böse und weckt dich dann auf. Und dann fängst du morgens schon beim Duschen an zu singen, zu chanten, dann geht in den Tempel rein, du hast so viel Freude daran, an diesem Vorgang, obwohl die Paran sagte, es ist immer wieder ein wiederholter Vorgang, Und manche sagen, brauchen wir Matten, weil die das nicht verstehen. Du kannst ja auch, warum spendest du nicht Camel Filter oder Marlboro, Marlboro, das ist doch der gleiche Effekt. Ist er eben nicht. Weil der Name Gottes heißt nicht Camel Filter oder Marlboro, sondern der heißt Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, 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 Hare Hare. Und der ist nicht aus dieser materiellen Welt, der ist nicht von dieser Natur, der ist ewig voller Wissen. Der ist voller Ewigkeit, voller Schönheit und voller Geschmack. Und man kann sogar die höchste Persönlichkeit Gottes, wenn man ernsthaft schändet und den Vorgang beibehält, bis man 50, 60, 70 ist, kann man Krishna wirklich nicht nur auf der Zunge erfahren, sondern nicht, auch in seinen vielen Aspekten, die Param heute vorgelesen hat, in der Srimad Bhagavad Gita, seiner universalen Form, die Arjuna sehen durfte, ne, die Sanjaya Dhritarashtra offenbart hat, ne, weil er die visionäre Kraft und Energie hatte, durch seinen spirituellen Meister diese Dinge sehen zu dürfen. Ne. So ist es auf jeden Fall Krishna. Ich sehe ihn hier, wir haben ihn mitgebracht. Wir haben hier Srishigor Nitalen, also Lord Chaitanya Mahaprabhu oder Nityananda. Dann haben wir die kleinen Shalakam-Spieler, das sind so, für die, das sind so kleine Steine, wo Krishna dran ist. Ne? Die sind lebendig. Wenn man die sieht, das ist sehr glückverheißend. Wir haben auch einen kleinen Kurma. Ne? Der ist allerdings erst recht, wenn ich ihn ab und zu in die Hand nehme, springt er mir aus der Hand oder macht, was er will. So, das haben wir alles mal mitgenommen nach Marburg. Unsere Bildgestalt, ne, die die höchste Persönlichkeit Gottes in verschiedenen Formen darstellen.
Du hast eben schon beschrieben, wie Ananta Shesha auf dem Meer der Ursachen liegt und auf ihm Garuda Kashaya Vishnu. Kannst du ein bisschen die Gestalt von Garuda Kashaya Vishnu beschreiben?
Garuda Kashaya Vishnu ist eine Vishnu-Form. Das ist allerdings nicht Garuda Kashaya Vishnu, sondern das ist Mahavishnu oder Karanuda Kashaya Vishnu.
Schwergewicht. Zungenbrecher.
Also, so, aber Garuda Kashaya Vishnu kann man hier sehen. Und letzten Endes gibt es da nicht große Unterschiede. Garuda Kashaya Vishnu hat vier Arme. Und in diesen vier Armen trägt er, mit diesen vier Händen trägt er vier verschiedene Symbole Vishnus. Die trägt nur Vishnu in dieser Konstellation. Nämlich einmal die Keule, die Lotusblume, das Muschelhorn und das Sudarshan Chakra, das Feuerrad. Das sind die Waffen Vishnus, wobei man sagen kann, dass zwei von ihnen eigentlich nur Waffen sind, die Keule und das Feuerrad. Und die anderen beiden Symbole, nämlich die Lotusblume und das Muschelhorn, das sind die Instrumente, mit denen der höchste Herr die Geweihten, seine Geweihten segnet. Er segnet sie damit. Und mit den Waffen, den beiden Waffen, tötet er den Dämonen. So, dann wird beschrieben, dass Vishnu ein gelbes, leuchtendes Gewand trägt, mit einem verzierten Gürtel, eine Blumengirlande, die ihm bis zu den Knien reicht, ein Helm, ein sehr prachtvoller Helm, und überall hat er sehr schöne Schmuckstücke. So, das ist die Beschreibung oder das Aussehen von Garuda Kashaya Vishnu. Und das Besondere an Garuda Kashaya Vishnu ist, dass aus seinem Nabel eine Blume, eine Lotusblume, sprießt. Das wurde auch eben in diesen Versen der Bhagavad Gita beschrieben, dass auf der blühenden Lotusblume dann das erste Geschöpf dieses Universums Geburt nimmt, nämlich Brahma. Brahma ist das erste Lebewesen in diesem Universum und bekommt von Garudakashaya Vishnu dann den Auftrag und auch die Ermächtigung, das gesamte Universum zu erbauen mit den verschiedenen Planeten und den verschiedenen Lebewesen, es zu bevölkern. Das ist das Besondere an Garudakashaya Vishnu, was ihn von allen anderen Vishnus unterscheidet. Da gibt es keinen Vishnu, der auch sowas macht. Das ist exklusiv Garudakashaya Vishnu vom Verhalten.
Deswegen wird das jetzt, dass die ganze Evolutionsgeschichte unsere Geburt war, wie das Universum entsteht.